بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wir eröffnen heute إن شاء الله عز وجل eine Sitzung von Tafsir. Das heißt, eine Sitzung, wo wir versuchen werden, Al-Quran Al-Karim zu kommentieren und zu erzählen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam über manchen Ayat im Quran gesagt hat und wie die Sahaba den Quran verstanden haben und auch wie die Gelehrten den Quran verstanden haben und welche Lehren sie von diesem Quran Al-Karim abgeleitet haben. Das ist Al-Tafsir, Kommentare. Da wir über Koran reden werden, zuerst, was ist Al-Quran Al-Karim? Die Definition von Al-Quran Al-Karim. Sprachlich wird Al-Quran von Qara'a abgeleitet. Und Qara'a, das heißt, er hat gelesen. Er hat etwas gelesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat zum Beispiel folgendes gesagt: Inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu. Qur'anahu, sein Qur'an. Was heißt das? Uns obliegt es, ihn zusammenzustellen. Inna alayna jam'ahu, zusammenzustellen. Wa qur'anahu, und ihn vorlesen zu lassen. Das heißt, Qur'an sprachlich bedeutet das vorlesen. Fa idha قرأناه, und erst wenn wir ihn vorlesen haben oder vorgelesen haben, فتبع, dann folge du der Art, فتبع قرآنه, folge du der Art seines Vortragens. Also hier wurde Koran auf zwei verschiedenen Weisen übersetzt. Einmal mit vorlesen und einmal mit vortragen. Dasselbe Wort Koran. Weil Koran, das heißt, das was gelesen und vorgetragen wird. Allah Azza wa Jal sagt auch: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Und wenn der Koran vorgetragen wird, dann hört ihn zu und horcht hin, auf das ihr Erbarmen finden möget. Al-Quran. Hier Allah Azza wa Jal in der zweiten Ayah hat ein Teil von dem Buch, das wir kennen als Al-Quran al-Karim, nur ein Teil davon als Quran bezeichnet. Was heißt das? Das heißt, das Wort Quran ist ein Wort für das ganze Buch und auch ein Wort für ein Teil von dem Buch. Denn hier die Ayah ist natürlich für jede Ayah, die du im Quran liest, dass du zuhörst. Damit wird nicht gemeint, erst wenn jemand den ganzen Quran vorliest, erst dann hörst du zu. In der Religion hat aber Al-Quran eine andere Bedeutung und eine andere Definition bekommen. Und zwar, die meisten Definitionen haben etwas in gemeinsam. Eine zusammengefasste Definition ist die folgende: Kalamullah al-Munazzal ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam al-Muta'abbad bitilawatihi. Das werden wir jetzt versuchen zu übersetzen. Kalamullah, Kalam zuerst. Das ist Kalam, das ist das, was gesprochen wurde. Bei den Grammatikgelehrten, Al-Kalam ist folgenderweise definiert. Das ist ein Lafd, ein Wortlaut, das zusammengesetzt ist aus mindestens zwei Wörtern und das einen Sinn hat. Und da wir in der arabischen Sprache reden, indem die Wörter benutzt werden, die die Araber gestellt haben, um Sachen und Zustände und Gegenstände zu nennen. Das ist Al-Kalam. Und das ist Kalamullah. Das heißt erstens, Al-Quran ist ein Kalam, aber von Allah Azza wa Jal. Wenn wir sagen Kalam Allah, das heißt erstens, Allah Azza wa Jal hat das gesprochen. Und zweitens, das ist von Allah und nicht von den anderen Geschöpfen. Und dann in der Definition steht Al-Munazzal. Al-Munazzal bedeutet herabgesandt. Warum sagen wir hier Al-Munazzal? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Sag, wenn das Meer tinte für die Worte meines Herrn wäre, würde das Meer wahrlich zu Ende gehen, bevor die Worte meines Herrn zu Ende gingen, auch wenn wir als Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzuberechnen. Also wenn wir das ganze Meer als Tinte nehmen und dazu das gleiche an Tinte, das gleiche Volumen an Tinte bringen würden, um die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala zu schreiben, würden wir es nicht schaffen. Die Tinte würde nicht reichen. Und hier kommt, warum die Gelehrten gesagt haben, Al-Munazzal, Kalam Allah ist unzählbar. Man kann nicht Kalam Allah, die Worte, die Allah gesprochen hat, zählen. Sind unendlich. Nur Allah weiß, wie viele diese Worte sind. Und jeder weiß, dass diese Worte, die Allah gesprochen hat, die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala, das können wir nicht in einem Buch schreiben. Deshalb steht Al-Munazzal. Das heißt, wenn wir sagen, Al-Munazzal, herabgesandt, da haben wir alle anderen Worte, die Allah azza wa jalla gesprochen hat, ausgeschlossen, die nicht herabgesandt wurden. Aber jetzt diese Ausnahme jetzt reicht nicht. Muss man noch andere Bedingungen sprechen. Deshalb haben sie gesagt, ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Es reicht nicht, dass die Worte von Allah sind und dass diese Worte herabgesandt wurden, sondern muss die nächste Voraussetzung und Bedingung erfüllt werden, und zwar, dass diese Worte herabgesandt werden, und zwar zu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Damit haben wir die anderen Bücher ausgeschlossen, wie zum Beispiel die Bibel und die Tora und die Rollen von Musa oder Zabur etc. Wir haben jetzt damit mit dieser Voraussetzung, mit dieser Bedingung die anderen Bücher rausgeholt. Die sind kein Koran, die sind was anderes. Jetzt, wenn man dabei bleiben würde, dann würde man eine Schwierigkeit haben. Das heißt, es gibt ein Kalam von Allah subhanahu wa ta'ala, Worte von Allah, die wurden auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt, aber trotzdem sind sie kein Koran, nach der Meinung von manchen Gelehrten. Und zwar, das sind Al-Ahadith Al-Qudusiyya. Hadith Qudusi, nach einer Meinung von manchen Gelehrten, ist sowohl das Wortlaut als auch die Bedeutung von Allah subhanahu wa ta'ala. Manche Gelehrten sagen, Hadith Qudusi heißt Wortlaut und Sinn, Bedeutung, Sinn von Allah subhanahu wa ta'ala. Also diese Gelehrten, wenn man so eine Definition nehmen würde, dann wissen wir, es gibt keinen Unterschied. Deshalb kommt eine andere Bedingung und man sagt, Al-Muta'abbad bitilawateh. Al-Muta'abbad, das heißt, womit man eine Ibadah verrichten kann. Muta'abbad bitilawateh, mit dessen Lesung eine Ibadah verrichtet wird. Das heißt, diese Worte, die herabgesandt wurden auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn man sie liest, das ist eine Ibadah, man wird belohnt. Und so werden Al-Ahadith Al-Qudusiyya ausgeschlossen. Für diejenigen, die so eine Definition für Hadith Qudusiyya haben. Weil Hadith Qudusiyya, egal wie man sie definiert, es gibt eine Einigung zwischen den Muslimen, dass durch das Lesen von Hadith Qudusi man keine Belohnung bekommt. Das ist keine Ibadah. Vielleicht kannst du Belohnung für andere Sachen bekommen, bezüglich der Hadith Qudusiyya. Aber bei denen gilt nicht jeder Buchstabe, eine Hasana, und die Hasana gilt für 10. Also das ist ungefähr die meist verbreitete Definition von Al-Quran. Wenn einer uns fragt, was ist Al-Quran, dann muss man sagen, das sind die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala, die Allah auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt hat und mit deren Lesung wir eine Ibadah verrichten. Jeder Buchstabe, jedes Harf, eine Hasana, und die Hasana gilt für 10. Al-Quran al-Karim hat dazu verschiedene Namen. Ein Name wäre, Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Gewiss, dieser Koran, hier Allah Azza wa Jal hat sein Buch Koran genannt, dieser Koran leitet zu dem, was richtiger ist, und verkündet den Gläubigen, die rechtschaffene Werke tun, dass es für sie großen Lohn geben wird. Allah Azza wa Jal nennt in dieser Ayah Al-Quran, Quran. Eine zweite Ayah. Allah Azza wa Jal sagt, لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Wir haben ja ein Buch zu euch hinabgesandt, Kitab. Allah nennt hier Al-Quran Kitab, ein Buch. In dem eure Ehre liegt, begreift ihr denn nicht? Allah Azza wa Jal nennt Al-Quran auch Al-Furqan. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Segenreich ist derjenige, der seinem Diener die Unterscheidung, Al-Furqan, die Unterscheidung offenbart hat, damit er für die Weltenbewohner ein Warner sei. Oder zum Beispiel Al-Dhikr. Allah Azza wa Jalla sagt, Inna nahnu nazzalna al-Dhikra, wa inna lahu lahafidhun. Gewiss, wir sind es, die Al-Dhikr. Das heißt, die, die Ermahnung offenbart haben, und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. Hier sehen wir, Al-Quran hat verschiedene Namen, hat viele andere Namen und hat Beschreibungen. In der arabischen Sprache, wenn etwas viele Namen hat, das heißt, dass diese Sache sehr wichtig ist. Der beste Beispiel und höchste Beispiel ist Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal hat unendlich viele Namen. Wir wissen nicht, wie viele Namen er hat. Wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Wir wissen nicht, wie viel. Und eine andere Sache, die wichtig ist, zum Beispiel Yawm al-Qiyamah, Tag der Auferstehung, hat viele Namen. Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Hisab. Für die Wichtigkeit des Tages hat man ihm so viele Namen gegeben. Und Al-Quran hat viele Namen. Und wir werden versuchen, inshallah azza wa jal, uns mit diesem Quran zu beschäftigen. Die erste Sura, die wir im Quran finden, heißt Al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alhamdulillahi rabbil alameen, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Die erste Sura, die wir im Koran finden. Wir finden, dass sie zum Beispiel im Koran mit Al-Fatiha genannt wird. Al-Fatiha ist ein Wort, das von Fataha abgeleitet wird. Fataha, aufgemacht oder eröffnet. Das heißt, Al-Fatiha, die Eröffnende, diejenige, die etwas eröffnet oder öffnet. Oder die Sache, mit der etwas beginnt. Sie wurde Al-Fatiha genannt, weil wir zum Beispiel sehen, dass Al-Quran mit Al-Fatiha eröffnet wird. Das ist die erste Sura, die wir im Quran finden. Al-Fatiha, manche Gelehrten haben gesagt, das ist auch, weil Koran lesen, beim Gebet, die Lesung im Gebet, man fängt mit Surat Al-Fatiha. Das ist die Sura, mit der das Koranlesen im Gebet eröffnet wird. Ein anderer Name, Ummu Al-Kitab. Ummu Al-Kitab, sprachlich bedeutet das die Mutter des Buches. Und Al-Umm, in der arabischen Sprache wird etwas genannt, was der Kern oder Wurzel ist. Al-Asl. Zum Beispiel Ummul Walad, die Mutter des Kindes. Das Kind ist nicht die Wurzel. Wurzel ist die Mutter. Und das Kind kommt von der Mutter. Ummul Ma'arik, Mutter aller Schlachten. Das heißt, das ist die Schlacht, zu der alle Schlachten folgen werden. Also alle sind kleine Beispiele verglichen mit dieser Ummul Ma'arik. Mekka, Ummul Qura. Das heißt, alle anderen Dörfer und Städte folgen Mekka. Und hier Ummul Quran. Alle anderen Suren folgen Al-Fatiha. Oder zum Beispiel Ummu Al-Kitab, wie wir gesagt haben. Al-Hamdu wird sie auch genannt, weil sie mit Al-Hamd angefangen wird. Es gibt viele Suren im Quran, die werden auch so genannt, wie sie anfangen. Wie zum Beispiel Surat Al-Mulk. Viele nennen sie Tabaraka, Surat Tabaraka, weil sie damit angefangen wird. As-Salah. Manche haben sie As-Salah genannt, weil es ein Hadith gibt, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ein Hadith Qudusi, قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن. Ich habe das Gebet, As-Salah, zwischen mir und meinem Diener in zwei Teilen geteilt. Und dann sagt Allah Azza wa Jal, فإذا قال العبد wenn der Diener sagt Alhamdulillah, und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Hadith Surat Al-Fatiha erwähnt. Al-Shifa, die Heilung, weil sie heilt, wie wir sehen werden. Al-Ruqya, sie ist ein Ruqya, ein Heilmittel. Das sind auch viele Namen. Es gibt andere Namen, die nicht so berühmt sind, und die zeigen auch, wie wichtig Surat Al-Fatiha eigentlich ist. Sie hat auch den Namen von As-Sab'u Al-Mathani. Das heißt, die sich wiederholenden Versen oder die sieben Versen, die sich immer wiederholen. Warum? Weil Al-Fatiha im Gebet immer wiederholt wird. In jeder Raka'a. 17 Mal am Tag für diejenigen, die die Pflichtgebeten erfüllen und verrichten. Fast das Doppelte für diejenigen, die sogar Rawatib, das sind die Sunnengebeten, die nach dem Pflichtgebeten oder vor dem Pflichtgebeten sind. Das heißt, fast das Doppelte. Und wenn man von denjenigen ist, die Qiyam al-Layl, die nachts beten und sehr viele freiwillige Gebete verrichten, dann nur Allah weiß, wie viel und wie oft dieserjenige Surat al-Fatiha am Tag lesen wird und in seinem Leben lesen wird. Deshalb, As-Sab'u al-Mathani, die sieben, die sich immer wiederholen. Die Sura ist Mekkiya. Mekkiya nach der Meinung der meisten Gelehrten. Und hier, inshallah, Azza wa Jal, was bedeutet Mekki und was bedeutet Madani? Es gibt einen Unterschied zwischen Mekki und Madani. Und die Gelehrten haben drei verschiedene Definitionen über Mekki und Madani. Mekki, das heißt aus Mekka, und Madani aus Medina. Medina ist Yathrib, die Stadt, wonach der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hijra verrichtete. Die erste Meinung, die sagen, wir teilen Al-Quran nach Mekki und Madani in Abhängigkeit von der Zeit, in der der Koran herabgesandt wurde. So, die Suren, die vor dem der Hijra herabgesandt wurden, gelten als Mekki, mekkenitische Suren. Und das, was nach Al-Hijra herabgesandt wurde, gilt als Madani. Auch wenn das nicht in Medina herabgesandt wurde. Das heißt, hier gilt nur die Zeit. Wann wurde diese Sure herabgesandt? Das heißt, die Suren, die nach Al-Hijra herabgesandt wurden, auch wenn sie in Mekka herabgesandt wurden oder in Arafah, gelten als medinitische Suren. Die wurden in Mekka herabgesandt, aber nach Al-Hijra. Sie gelten als medinitische Suren nach dieser Meinung. So wie das, was am Jahr von der Eroberung Am al-Fath herabgesandt wurde. Wie zum Beispiel, Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. In Surat An-Nisa. Diese Aya wurde in Mekka herabgesandt, aber sie gilt als medinitisch. Die Sure Nisa ist medinitische Sure. Diese Definition ist die stärkste und die am meisten verbreitet. Warum? Weil sie eindeutig den Koran in zwei Teilen teilt. Mekkenitisch und medinitisch. Die zweite Meinung, mekkenitisch und medinitisch, aber nicht nach der Zeit, sondern nach dem Ort, wo das herabgesandt wurde. Das heißt, eine Sure ist eine mekkenitische Sure, wenn sie in Mekka herabgesandt wurde oder in der Umgebung von Mekka. Wie zum Beispiel Arafat und Al-Hudaybiyah. Und medinitische Suren sind die Suren, oder das, was Medani gilt, ist das, was bei Al-Madina herabgesandt wurde und in der Umgebung von Al-Madina, wie Uhud und Quba zum Beispiel. Aber nach dieser Definition haben wir die Schwierigkeit, dass Al-Quran nicht mehr in zwei Teilen geteilt wird, das reicht nicht mehr. Sondern wir finden die Sachen, die zum Beispiel in Tabuk herabgesandt wurde oder im Al-Quds, Beit al-Maqdis in Jerusalem herabgesandt wurde, das kann man nicht mehr nach dieser Definition Mekki oder Medani einsortieren. Also die Suren oder die Ayas, die da herabgesandt wurden, kann man weder Mekki noch Medani nennen. Dazu auch folgt, dass das, was in Mekka herabgesandt wurde, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hijra gemacht hat, das wird dann nach mekkenitisch also genannt. Das bekommt den Urteil, das ist eine mekkenitische Sure oder Ayah ist. Jetzt drittens, das, was die Bewohner von Mekka anspricht, ist mekkanitisch, und das, was die Bewohner von Al-Medina anspricht, ist medinitisch. Diese dritte Meinung hat die Folge, dass die Gelehrten gesagt haben, wenn wir finden, ja, Ayyuhannas, o ihr Menschen, das ist eine mekkanitische Sura. Und wenn wir finden, ja, Ayyuhalladina amanu, in einer Sura, o ihr, die glaubt, das heißt eine medinitische Sura, denn Al-Mu'minun, die Gläubigen, wurden erst angesprochen, nachdem sie eine Stadt hatten, als eine Gemeinde. Aber wenn wir den Koran betrachten, finden wir, dass die meisten Suren im Koran nicht mit einem von diesen zwei Aussagen oder zwei Ayat angefangen wurden und dass diese Regel nicht überall einsetzbar ist. Wie zum Beispiel bei Surat al-Baqarah. In Surat al-Baqarah, das ist eine medinitische Sure, und der erste Ruf, das wir finden, ist Ya Ayyuhannas, o ihr Menschen. Und die anderen, also die Meinung hier sagt, wenn man Ya Ayyuhannas findet, das heißt mekkanitisch. Hier werden alle Menschen gerufen. Die erstes Beispiel, Surat al-Baqarah, finden wir Ya Ayyuhannas, also ein Widerspruch. Eine Sache, die von der Regel ausweicht. Oder zum Beispiel eine andere Stelle in derselben Sura, auch Ya Ayyuhannas kulu mimma fil ard. Zwei Beispiele in Surat al-Baqarah. Surat an-Nisa, sie ist eine medinitische Sure, und am Anfang, im Beginn finden wir Ya Ayyuhannas. Surat al-Hajj ist mekkanitische Sure, und wir finden Ya Ayyuhalladina amanu. Also diese Regel kann man nicht überall einsetzen. Das sind ungefähr die drei Definitionen für Medini und Mekki. Oder für Mekki und Medini. Aber die Gelehrten, nachdem sie den Koran so studiert haben, haben sie gemerkt, dass die mekkanitischen Suren Eigenschaften haben und dass die medinitischen Suren andere Eigenschaften haben. Zum Beispiel bei mekkanitischen Suren, jede Sura, wo man eine Sajda findet, eine Niederwerfung, das ist eine mekkanitische Sura. Hier nicht, weil sie eine Sajda hat, ist sie mekkanitisch, da muss man aufpassen, sondern die haben den Koran in mekkanitisch und medinitisch geteilt, und nachdem sie die mekkanitischen Suren vor sich hatten, haben sie gemerkt, dass nur bei denen, bei diesen Suren, eine Sajda vorkommt. Deshalb haben sie gesagt, sobald du eine Sajda findest, sollst du wissen, das ist eine mekkanitische Sura. Eine andere Eigenschaft, die man nur bei mekkanitischen Suren findet. Das Wortlaut Kalla. Kalla. Wenn du Kalla findest, das ist eine mekkanitische Sura. Und die findet man nur am Ende, in der zweiten Hälfte von Al-Quran al-Karim und 33 Mal im Koran in 15 verschiedenen Suren. Also erstens Sajda, zweitens Kalla. Drittens, jede Sura, in der wir Ya Ayyuhannas finden, aber nicht Ya Ayyuhalladina amanu, sie ist eine mekkanitische Sura. Das heißt, wenn du in der Sura einmal Ya Ayyuhannas zweimal oder dreimal findest, aber du findest kein Mal Ya Ayyuhalladina amanu, o ihr, die glaubt, dann sollst du wissen, das ist eine mekkanitische Sura, außer eine Ausnahme. Und das ist, was wir schon genannt haben, Surat al-Hajj. Das Surat al-Hajj ist eine mekkanitische Sura, aber trotzdem finden wir am Ende Ya Ayyuhalladina amanu irka'u wasjudu. Das ist die einzige Ausnahme. Wenn du Ya Ayyuhannas findest, liest zu Ende diese Sura. Wenn du Ya Ayyuhalladina amanu nicht findest, dann weißt du, diese Sura ist eine mekkanitische Sura. Findest du Ya Ayyuhalladina amanu dazu, das ist eine medinitische Sura. Die einzige Ausnahme ist Surat al-Hajj. Die folgt nicht dieser Regel, weil wir die beiden finden und sie ist trotzdem eine mekkanitische Sura. Die mekkanitischen Suren, sie haben die Eigenschaft, dass sie über Tawhid, über Aqida reden. Und die Bestätigung von der Sendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dass es Yawm al-Qiyamah gibt, es gibt eine Auferstehung und Nachrichten und Neuigkeiten über die Auferstehung, was geschehen wird, die Hölle, das Paradies, Diese Sachen finden wir meistens in megennetischen Sohlen. Wir finden auch die Geschichten von den früheren Propheten und ihre Völker. Das finden wir auch meistens bei den megennetischen Sohlen. Aber das heißt nicht nur hier, das sind Eigenschaften. Meistens, wenn man sowas findet, das sind megennetische Sohlen. Und das ist auch meistens die Sohlen, die Ayat sind kurz bei den megennetischen Sohlen. Das ist eine Eigenschaft. Das heißt nicht, dass jede Sohle, die kurz ist oder die kurzen Ayat hat, ist eine megennetische Sure, sondern das ist eine Eigenschaft, die meistens so ist. Jetzt die medinitischen Suren. Jede Sure, wo es eine Farida erwähnt wird, Farida, eine Pflicht, oder ein Had, eine Strafe, wie zum Beispiel Hand abschneiden für den Dieb oder Peitschen für Asina, jede Sure, wo ein Had gibt, ist eine medinitische Sure. Jede Sure, wo man Al-Munafiqin erwähnt, wo du ein Ayah findest, die über Heuchler spricht, das ist eine medinitische Sure. Und jede Sure, wo es ein Dialog, sagen wir so, zu Ahl al-Kitab gibt, ist eine medinitische Sure, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Ahl al-Kitab widerspricht und sie zu einem Dialog oder zu einem Gespräch herausfordert. Das ist eine medinitische Sure. Eigenschaften von medinitischen Suren ist, dass sie uns zum Beispiel die Ibadat zeigen und erklären, die Anbetungen und Al-Hudud, die Strafen, die Regelung der Familie, die Regelung vom Erbe, Al-Jihad, die Suren, die über Al-Jihad reden und die Ehre von Al-Jihad, das sind medinitische Suren. Und auch die Beziehungen im Frieden und im Krieg zwischen Muslime und Kuffar. Und auch wenn die Al-Kitab wie Juden und Christen angesprochen werden, das ist meistens in medinitischen Suren. Und auch diese Ayat zeigen uns das Benehmen von den Heuchler und erklärt uns, wie sie in der Wahrheit sind. Und sie hat die Suren, die medinitischen Suren, haben die Munafiqin bloßgestellt. Dazu die Ayat in den medinitischen Suren sind sehr oft lang. Im Gegenteil zu den Suren, die aus Mekka oder die in Mekka oder vor der Hijra offenbart wurden, wie wir gesagt haben. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.